Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Dienstag, der 1. September, ein neuer Tag mit What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück, euer Host, und ich begrüße euch ganz herzlich. Erinnert ihr euch noch? Es fühlt sich ewig an, aber erst vor ungefähr 1,5 Jahren ging es in unserer Community mit KI so richtig los. Damals hat die Arbeit mit KI bei vielen Beratungshäusern die Experimentierlabors einzelne IT-Freaks verlassen. Es wurden große KI-Roadmaps aufgelegt, denen dann aber auch schon schnell die ersten Rollouts ins operative Geschäft gefolgt sind. Was ist seitdem passiert? Wie sind die Erfahrungen beim KI-Rollout in der Transaktionsberatung? Und wem kommen die Benefits zugute? Den Beratern oder ihren Kunden? Das sind interessante Fragen. Mein Gast lacht auch schon. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort, umso mehr als vorher. Und ich bin sehr happy, dass Jochen Reis heute bei uns vorbeigekommen ist von Rödel & Partner, um mal eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, ganz konkret anhand von Rödels KI-Rollout in der Transaktionsberatung. Und das könnt ihr dann natürlich wunderbar mit euren eigenen Erfahrungen und Fortschritten abgleichen. Lieber Jochen, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Lieber Michael, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unsere Diskussion, unser Gespräch.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wann ist denn bei euch in der Rödel Transaktionsberatung das KI-Thema vom Experimentierfeld zum konkreten Projekt geworden?
Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Da gibt's auch gar keinen Zeitpunkt, sondern das war so ein schwimmender Übergang irgendwo. Wir beschäftigen uns natürlich schon seit geraumer Zeit mit dem ganzen Thema. Wir haben auch eine eigene Truppe aufgebaut, die nennt sich Automation und KI. Also daran sieht man schon so ein bisschen Automatisierung und künstliche Intelligenz geht ja irgendwo ineinander über. Da sind wir schon eine ganze Weile dran, aber wie du sagst, das ganze Thema hat bei uns auch hart aufgenommen in den letzten 12 bis 18 Monaten.
Wie ging es denn am Anfang los oder ganz konkret, worin habt ihr investiert, um erstmal die Basis zu haben, um in die KI-Welt vorzudringen?
Genau, erstmal haben wir natürlich wie alle ein Stück weit in Personal, in IT-Fachkräfte sozusagen investiert, haben uns da die richtigen Menschen an Bord geholt, die uns in das Thema einführen können. Und das ist natürlich wir alle das ein Stück weit so ein bisschen ausprobieren, mal links, mal rechts, und haben dann irgendwann festgestellt, okay, was wir gerne tun möchten, wir würden das gerne auf der eigenen Infrastruktur tun. So, das heißt, wir haben eigenes Rechenzentrum, wir haben eigene Speicherchips gekauft, wir haben eigene Server aufgesetzt, so dass wir das alles auf eigenbetriebener Serverinfrastruktur betreiben. So, und das machen wir jetzt schon eine ganze Weile, und dadurch sind natürlich Möglichkeiten entstanden. Und diese Möglichkeiten haben wir versucht zu kombinieren mit den, wir nennen es immer Use Cases aus der operativen Mannschaft heraus, nicht nur Transaktionsberatung, aber natürlich auch. Aus jedem Geschäftsfeld kamen natürlich dann irgendwelche Ideen auf. Was kann man eigentlich machen? Wo drückt eigentlich der Schuh? Was kann man eigentlich automatisieren und wo kann man eigentlich KI einsetzen? Und da sind dann auf einmal ganz viele Use Cases entstanden und unsere IT-Truppe, die hat dann versucht, die priorisiert so ein Stück weit abzuarbeiten. Und da hat man dann gemerkt, okay, bei dem einen funktioniert es ein bisschen besser, bei dem anderen funktioniert es vielleicht noch nicht ganz so gut. So, dass man sich da, wie gesagt, durchs Ausprobieren immer so ein Stück weit die Erfahrung gesammelt.
Was hast du denn da am Anfang reingeworfen in diese Gruppe an Input aus Sicht des M&A-Beraters und nicht des KI-Freaks?
Die Use Cases, die bei uns aufkamen, die kamen natürlich aus den laufenden Projekten. Ja. Das kam Anfrage, Mandant, wir haben hier 12.000 Rechnungen, die müssten mal durchgeschaut werden. Vor KI, vor Automatisierung hatte man gar keine Chance, 12.000 Rechnungen in einer angemessenen Zeit irgendwie so durchzuschauen oder so zu verarbeiten, dass da valide Ergebnisse rauskommen. Und dann haben wir da unsere IT-Abteilung drauf angesetzt. Die haben dann 2 Tage gebraucht, haben was gebastelt. Und auf einmal konnten wir 12.000 Rechnungen auswerten, dass wir quasi nur noch in Excel Summe wenn irgendwie Formel drüber gezogen haben und hatten ein valides Ergebnis. Und das war natürlich, wie gesagt, früher überhaupt nicht möglich, so dass wir da angefangen haben zu sehen, okay, das funktioniert, und haben uns dann ganz einfache Sachen, Datenverarbeitung, Massendatenverarbeitung, Umwandlung von anderen Quellen in Zahlenformate etc. Darüber halt diese Use Cases dann geschaffen bzw. abgearbeitet.
In diesem Beispiel ging es ja wahrscheinlich darum, diese Rechnung irgendwie aufzusummieren, also praktisch auszulesen und dann aufzusummieren.
Genau, nicht nur das, sondern auch die Inhalte daraus zu nehmen. Ja, was steckt da eigentlich drin? Was kann man da eigentlich rauslesen? Also was kann man da eigentlich analysieren? Es ging um Menge Preiseffekte von den Rechnungen, von den einzelnen Kunden, was denn die gestellt wurde. Es war keine andere Quelle von Daten irgendwo verfügbar. Das Unternehmen hatte das nicht so aufbereitet, sodass wir uns halt über PDF-Rechnungen quasi bedienen mussten.
Was war das Ziel dieser Auswertung? Ihr seid ja kein Wirtschaftsprüfer, der prüft, ob die Rechnungen okay sind. Was wolltet ihr damit dem möglichen Käufer zeigen oder signalisieren?
Genau, wir wollten zeigen, was sind die Mengenpreiseffekte über die letzten Jahre? Was hat sich bei den einzelnen Produkten quasi ergeben? Welche Preise wurden erhöht? Welche Stückzahlen wurden verkauft? Und das konnte man halt aus den Rechnungen, weil das dezidiert dort niedergelegt war, quasi erkennen, so dass wir nachher herausgefunden haben, was sind die Preisanstiege, was sind die Mengeneffekte und, so dass man dann dem Mandanten halt wieder sagen konnte, okay, das sind die Ergebnisse daraus.
Jetzt habt ihr ja eine große Truppe am Start und wahrscheinlich haben sehr viele Leute Input gegeben in der Form oder aus konkreten Projekten gesagt, ach, das könnte man mal mit KI probieren und das und das und das. Das klingt ja, oder es kann ja unstrukturiert werden, wenn man so rangeht, dass jeder in die neue KI-Crew reinwirft, was er gerne hätte und dann werden alle zwei Tage neue Tools erarbeitet. Hattet ihr irgendeiner Form eine Priorisierung oder einen Masterplan oder sagen wir mal eine Vision, wo ihr hinarbeiten wolltet und das waren alles im Prinzip nur einzelne Iterationen auf dem Weg?
Also wir haben Investitionen sind wir eingegangen, wir haben Neuland A-Hub haben wir investiert, haben uns nochmal 50 Mitarbeiter quasi mehr oder weniger als strategischer Partner gesichert und haben darüber versucht, erstmal diese ganze Masse zu bewältigen. Priorisiert haben wir natürlich, je nachdem, was die größten Use Cases waren, ist das von Anfang an sehr strukturiert abgelaufen. Nee, wahrscheinlich wie bei jedem anderen auch. Irgendwo so ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, die wichtigsten waren, haben wir dann irgendwie entwickelt. Und jedes Geschäftsfeld hat dann auch so seine eigenen Prioritäten irgendwo gehabt. Und die wurden natürlich dann gebündelt, Geschäftsführungsebene, und wurden dann quasi sukzessive priorisiert.
Sind da draußen ja auch sehr schnell am Markt von Drittanbietern gute Tools entstanden, zum Beispiel für Dokumentenmanagement, Dokumentenanalyse und sowas. Gerade Dinge, die in der Due Diligence, in der du unterwegs bist, sehr wichtig sind. Habt ihr euch auch am freien Markt bedient und externe Sachen getestet?
Genau, also ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, dass wir festgestellt haben, wir können natürlich gar nicht alles entwickeln. Also das ist utopisch, egal wie viel Mitarbeiter man da mit an Bord nimmt. Das ist utopisch, diese Entwicklung irgendwie nachzuholen. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir machen eine Kombination aus Eigenentwicklung und Tools am Markt, die wir einsetzen. Und da hat natürlich auch jeder Geschäftsbereich so seine Favoriten und so seine Besonderheiten. Im Financial-Bereich ist es natürlich Claude. Ich glaube, da hat jeder Transaktionsberater 20 Jahre lang drauf gewartet, dass es ein Tool gibt, was so unterstützt, dass man quasi das Gefühl hat, man sitzt einem Mitarbeiter gegenüber, dem man quasi sagen kann, was das Tool machen soll. Und das ist natürlich ein Tool, das sind, keine Ahnung wie viel Geld, aber eine sehr hohe Summe reingeflossen, so dass man natürlich da nicht annähernd in der Lage ist, sowas irgendwie auch nachzubauen. Und dementsprechend nutzen wir das natürlich dann auch von extern, unter Einhaltung natürlich jeglichen Datenschutzes und Betriebsgeheimnisse und so weiter. Aber das ist natürlich so das Tool im Financial-Bereich, wo sich der Fokus drauf richtet. Ja. In anderen Bereichen, im Legal-Bereich, gibt es auch andere Tools, Legora nur genannt, oder im Tax-Bereich haben wir M&A Factory, haben wir ein eigenentwickeltes Produkt. Aber wie gesagt, das ist eine Kombination aus Eigenentwicklung und zugekauften Tools. Ja.
Im Moment ist es ja am KI-Markt so ein bisschen wie als Kind im Schokoladenladen. Da draußen sind ja so viele coole auch Tools am Markt verfügbar. Wahrscheinlich wirst du auch oft angesprochen. Auf der Deal Sourcing wirst du wieder viele Leute treffen, die solche Sachen im Angebot haben, die dir zeigen, was sie können. Und du sagst ähnlich wie bei Claude, oh geil, habe ich 20 Jahre drauf gewartet, will ich unbedingt haben. Wie sortiert ihr denn aus, welche externen Anwendungen ihr mit reinnehmt, außer jetzt diese großen Dinge wie Claude, sondern so kleine Add-ons? Wer entscheidet das bei euch?
Wir gucken uns das sowohl von der operativen Seite an, also die es tagtäglich quasi nutzen würden, zusammen mit unserer IT, zusammen mit unserer Rechtsabteilung, so dass da die Symbiose halt stimmt. Wie gesagt, Datenschutz, IT-Umsetzungsmöglichkeiten und dann natürlich, ist es wirklich sinnvoll, das einzusetzen oder nicht. Wir haben da auch verschiedenste Tools schon in der Vergangenheit im Einsatz gehabt. Und da stellt man halt fest, das sind mittlerweile halt teilweise temporäre Einsätze, so lange wie sie gut sind, beziehungsweise so lange, bis was Besseres kommt. Dann wird umgeswitcht und wird was anderes verwendet. Also von daher, die Lebensdauer eines Tools hat sich deutlich, deutlich verringert im Vergleich zu früher.
Das deutet darauf hin, dass ihr das nicht irgendwie separat im Testbetrieb testet, sondern wahrscheinlich direkt mitnimmt in die Projekte und im laufenden Betrieb testet, ob es noch taugt oder ob es so gut ist, wie die Verkäufer versprochen haben.
Jein, also Claude zum Beispiel hatten wir erstmal eine Testphase, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das erstmal ausprobieren, das ist so gewaltig, das müssen wir erstmal schauen, dass wir das auch IT-technisch in die Organisation verankert bekommen, etc. Das heißt, es gibt da schon gewisse Testphasen, es gibt auch gewisse Gruppen bei uns, die dann sagen, okay, das sind jetzt erstmal die Testgruppen und die testen das für eine gewisse Zeit und wenn das für gut befunden ist, dann wird alles dafür getan, dass es auch doch eingeführt wird und umgesetzt wird.
Ich stelle mir das echt schwierig vor, in einem so stark Deadline- und projektgetriebenen Geschäft wie bei dir, parallel auch noch neue Technologien auszuprobieren, beziehungsweise sich von Sachen, die funktionieren, zu trennen, weil es vielleicht was noch Besseres am Markt gibt. Man ist ja ein Gewohnheitstier und bei diesen Zyklen alle paar Wochen was Neues zu machen, ist ja echt ein Pain in the ass, um ehrlich zu sein. Hand aufs Herz, fällt sowas nicht eigentlich immer runter, wenn die Hütte brennt, wenn man in der heißen Phase eines Projektes steckt?
Ein Stück weit ja, deshalb haben wir versucht, da wirklich Leute für abzustellen, die sich parallel halt diese Entwicklung angucken, weil diese Entwicklungen so schnell sind und so gewaltig, dass wir den Anschluss einfach nicht verpassen dürfen. Also ich bin bei dir, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber wenn man halt feststellt, okay, man hat gewisse Effizienzgewinne, allein dadurch, dass ich neue Software-Tools benutze und einführe, habe ich ja an der Stelle auch wieder gewonnen. Also von daher muss man, glaube ich, sehr, sehr offen sein gegenüber den neuen Entwicklungen, darf natürlich auch nicht auf jedes Pferd irgendwie draufspringen, weil dann verzettelt man sich. Aber deshalb haben wir halt unsere Test-User, die dann relativ schnell auch ein gewisses Feedback geben können und sagen können, okay, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll.
Und dann sagt die IT, wir spielen euch übers Wochenende dieses neue Tool auf, beziehungsweise schalten es euch frei und ab Montag könnt ihr damit arbeiten. Und während du für den Mandanten auf der letzten Meile versuchst, das Beste rauszuholen, spielst du dann auch noch mit neuen Tools rum?
Nicht ganz so, aber so ähnlich kann man sich es vorstellen, nur dass es nicht übers Wochenende ist, sondern dass es halt ein bisschen länger dauert, aber eigentlich ist es ein Stück weit so. Ja? Also wenn es um Datenverarbeitung ging, ich meine, wir haben die verschiedensten Tools ausprobiert, das sind ja alles Tätigkeiten, die eigentlich ja kein Mensch so richtig machen will. Ja? Wie nehme ich Zahlen auf, wie verarbeite ich Zahlen aus einer anderen Quelle, wie bekomme ich erstmal die Grundlage meiner Analysen? Um da hinzukommen, guckt man sich halt, wie gesagt, verschiedene Tools mal an und sieht dann, okay, das eine ist da besser, das andere ist da besser und dementsprechend fällt dann die Entscheidung aus und es dauert ein paar Tage länger als ein Wochenende, bis es die IT eingespielt wird, aber grundsätzlich ist die Abfolge genauso, wie du es beschrieben hast. Ja.
Wie hat das deine Arbeit verändert?
Boah, also wenn ich an meine Arbeit allein denke, ich meine, ich mache das Transaktionsgeschäft jetzt seit über 20 Jahren. Ich komme ja noch aus der Welt, wo wir mit Kleinbussen in physische Datenräume gefahren sind, ja, und mit einer wirklich Horde von Menschen und kam dann aus diesem physischen Datenraum wieder raus und waren froh, dass wir irgendwo einen Jahresabschluss irgendwie dokumentiert hatten und da die richtigen Zahlen rausgezogen hatten und haben dann gemerkt, wie oberflächlich man eigentlich in diesen physischen Datenräumen unterwegs ist. Und dann irgendwann kam die Einführung der virtuellen Datenräume, was natürlich die Arbeit schon mal deutlich erleichtert hat. Man konnte sich schon mal ein bisschen mehr auf die Analysen konzentrieren, weniger auf die Datenaufnahme oder das Abschreiben von Ringordnern. Und jetzt sind wir eigentlich im nächsten Schritt. Ja, also jetzt sind wir da, dass wir uns wirklich vollständig auf die Analysen fokussieren können und zwar nicht auf das Anfertigen der Analysen, sondern schon teilweise auf die Ergebnisse der Analysen. Und das hat natürlich schon erhebliche Auswirkungen auf die tagtägliche Arbeit. Also wir beschäftigen uns viel, viel weniger mit den wiederkehrenden Arbeiten. Wir fokussieren uns wirklich auf die tiefgehenden Analysen. Wir haben hier viel mehr Details jetzt zur Verfügung. Wir können viel mehr Analysen fahren. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber die Arbeit ist dadurch halt ein Stück weit, also viel anders geworden, dass man sich halt auf die Ergebnisse konzentriert und weniger auf den Weg, bis man zu diesen Ergebnissen eigentlich kommt.
Was konkret hat denn euer Kunde davon? Was bekommt der heute von Jochen Reiß in seinem Team, was er vielleicht vor ein oder zwei Jahren nicht bekommen hat?
Eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere Detailebene, würde ich mal sagen, ein höheres Detaillevel. Wir können viel, viel tiefer gehen. Wir haben viel, wie gesagt, viel mehr Informationen zur Verfügung, die wir verarbeiten können und verarbeiten lassen sozusagen. Und das in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Also das, was früher halt irgendwo noch Tage gedauert hat, in bestimmten Sachen Quellen aufzunehmen, zu transformieren, geht heutzutage wesentlich schneller. Aber wie gesagt, es gibt halt auch viel mehr Details zu verarbeiten, so dass wir halt beides irgendwo haben. Ja, wir können was Tiefgehenderes liefern in einer etwas schnelleren Zeit.
Wie beeinflusst das denn die Erfolgswahrscheinlichkeit von M&A-Transaktionen? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich kann permanent fragen, ach, lass uns das nochmal anschauen und kannst du hier nochmal eine Simulation drüber laufen und was ist denn hier? Aber ist ja auch klar, wenn ich ein bisschen kritisch bin, je mehr ich frage, desto mehr potenzielle Red Flags finde ich auch oder Sachen, die mich negativ überraschen. Sorgt dieser Overload an Analysen nicht dazu, dass ihr die Käufer vielleicht mal verliert oder zu viel Druck auf die Bewertungen bekommt, weil jeder Stein wirklich umgedreht werden kann?
Kann passieren. Also ich glaube, der Vorteil für jeden Investor ist, er ist jetzt frühzeitiger in der Lage, ein abschließendes Urteil zu bilden. Will ich das oder will ich das nicht, was früher noch deutlich länger gedauert hat. Das heißt, vielleicht führt das auch dazu, dass Investoren halt jetzt trotzdem auch mal in Unternehmen reingucken, wo sie vielleicht früher nicht reingeguckt hätten, weil sie ja genau wissen, okay, man kriegt die Ergebnisse eigentlich auch schneller und man ist schneller an der Entscheidungslinie, was früher länger gedauert hat. Also von daher sehe ich das gar nicht negativ, sondern das ist natürlich schon was jedem Investor irgendwo dann in jedem Prozess auch irgendwo hilft. Und die Fragen oder die kritischen Punkte oder Red Flags würden sowieso irgendwann kommen. Es würde halt nur länger dauern.
Mhm. Interessant. Was sind denn deine Lieblings-KI-Tools?
Ja, Claude ist sicherlich im Moment das KI-Tool jetzt für jemanden, der sich mit Zahlen beschäftigt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist so ein Tool, da haben viele jahrelang drauf gewartet. Ich meine, wir haben in der ganzen Branche erlebt, wie Berater sich fokussiert haben auf Data Analytics, die Truppen aufgebaut haben im In- und Ausland, die ja Offshore-Lösungen angestrebt haben, indem in anderen Lokalitäten Menschen genutzt wurden, um Zahlen zu verarbeiten, um Qualität zu checken, um Sprachdokumente irgendwo zu überprüfen etc. Und jetzt hat man das bei Claude eigentlich alles in einem Tool, ja, wo man gar nicht mehr sich irgendwo von wegbewegen muss, sondern man hat viele Sachen von der Datenverarbeitung über Erstellung von Dokumenten, von Reports, über den ganzen Quality-Check. Das ist schon revolutionär im Vergleich zu früher. Also es ist schon deutlicher Game-Changer im Vergleich zu früheren Zeiten.
Du klingst sehr enthusiastisch. Gibt es auch Sachen, die dich enttäuschen oder enttäuscht haben bei der KI, an die du größere Erwartungen hattest, die nicht so eingetreten sind in der praktischen Umsetzung?
Naja, man erlebt immer wieder, also man darf sich halt nicht komplett allein drauf verlassen. Ne? Also das, so eine gewisse Unsicherheit hat man natürlich bei jedem KI-Tool irgendwo dabei, wo man das Gefühl hat, okay, wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt denn dieses Ergebnis her? Und konnte man das irgendwie vorher nicht durch ein anderes Prompting irgendwie vermeiden etc. Also das ist nach wie vor so. Ich glaube, das wird auch ein Stück weit so bleiben. Also es wird nie die 100% Qualität geben, aber diese insgesamte Anhebung der Qualität ist schon gigantisch. Also von Enttäuschungen würde ich da nicht reden. Wie gesagt, das sind nur so punktuelle negative Erfahrungen, die man aber, glaube ich, auch ein Stück weit vermeiden kann, indem man dann bei anderen Aufgaben oder in der Zukunft quasi wieder ein anderes Prompt-Team, ein anderes Tool einsetzt. Also ich glaube, das geht insgesamt, kann man da wirklich nicht von Enttäuschungen sprechen, sondern ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist auch nicht aufzuhalten. Ich glaube, das wird noch besser in der Zukunft. Und das wird, glaube ich, in die Richtung auch irgendwo weitergehen, ja, mit punktuellen Enttäuschungen. Aber ich glaube, in the long run sind wir da alle positiv überrascht über die Qualität dieser Tools.
Wie geht ihr denn mit dem Thema Qualitätssicherung Human in the Loop um? Klar, es klingt so, als ob die Qualität sehr, sehr gut ist, aber sie ist halt nicht perfekt, aber ihr müsst perfekt abliefern. Ich habe neulich eine Studie gelesen, ich glaube von Upslide war das, die hat unter anderem ergeben, dass der KI-Einsatz in der Financial ID bei den Juniors massiv Zeit gespart hat, aber die Seniors jetzt mehr Zeit investieren in den Quality-Check als vorher, weil die natürlich wissen, dass hauptsächlich mit KI gemacht wurde und mit ihrem eigenen Namen dafür stehen, dass das Zeug in Ordnung ist. Das klingt eigentlich nicht nach einem guten Business Case.
Ja, ein Stück weit ist es aber so. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so viel anders als früher. Ich meine, jeder, der mal juniore Leute auf ein Projekt einsetzt, weiß auch genau, die können die Erfahrung noch nicht haben. Das heißt, da muss auch genau hingeschaut werden, was denn eigentlich ein Mensch dort erstmal angearbeitet hat. Und jetzt ist es halt die KI, so dass die Seniorenleute, die Arbeit ist eigentlich dahingehend keine andere. Man überprüft quasi die Arbeit, die früher ein Mensch gemacht hat. Jetzt überprüft man die Arbeit, die KI gemacht hat. Ist die Qualität besser? Punktuell ist sie besser, teilweise ist sie nicht besser. Kommt ein bisschen auf die Aufgaben drauf an. Aber ich glaube, wo der Druck definitiv nicht nachlassen wird, ist auf Seniorenleuten. Also die Erfahrung wird benötigt, sonst kann man die Ergebnisse nicht beurteilen. Und die repetitiven Aufgaben, die Junioren quasi in der Vergangenheit erfüllt haben, die fallen jetzt zum teilweise weg, dadurch, dass die KI sie übernimmt.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ihr auch weniger Junioren beschäftigt oder brauchen werdet perspektivisch?
Ja, das ist die spannende Frage, die, glaube ich, noch keiner so richtig beantworten kann. Wir haben nicht vor, uns von Juniorenleuten zu trennen. Es kann aber natürlich erstmal dazu führen, dass man ein bisschen zurückhaltender wird bei der Neueinstellung von Juniorenleuten. Und auf der anderen Seite, wir haben natürlich früher immer diese repetitiven Aufgaben genutzt, um die Junioren auch irgendwo auszubilden. Die Erfahrung irgendwo dadurch weiterzugeben, dadurch, dass man halt sieht, wie hängen eigentlich Dokumente zusammen, wie lassen sich Zahlen überleiten etc. Das hat immer einen großen Lerneffekt gehabt, so dass dadurch ein großer Erfahrungsschatz angesammelt wurde. Das fällt jetzt ein Stück weit weg. Das heißt, wir überlegen uns gerade, wie bilden wir in Zukunft eigentlich die Junioren-Leute aus, damit die dann halt auch irgendwann mal Senior werden und die KI so nutzen können, wie wir sie jetzt quasi schon nutzen.
Es wird wahrscheinlich auch nicht jeder Senior bei euch die KI im gleichen Maße nutzen. Zumindest würde das allen Erfahrungen widersprechen, die man hat von großen Teams bei der Technologieadaption. Wie stellt Rödel denn sicher, dass er zumindest ein gewisses Level gewährleistet ist? Mal ganz beispielhaft gefragt, wenn ich euch beauftrage, dass ich dann nicht so viel KI-Knowledge bekomme, wie mein Berater gerade bereit ist, da reinzugeben. Und wenn ich Glück habe, kriege ich den KI-Affinen, der total viel damit macht. Wenn ich Pech habe, kriege ich den, der da ein bisschen langsamer ist bei der Adaption, kriegt vielleicht nur die Hälfte des Mojos, die anderen kriegen.
Ja, also wir wollen natürlich schon, dass das flächendeckend alle die gleichen Tools einsetzen. Wir bereiten Schulungen vor, dass da die verpflichtend sind, wo auch jeder sich quasi beteiligen muss. Und auch von der Geschäftsführung her ist es so, dass da großer Wert drauf gelegt wird, dass sich jeder mit dem Thema beschäftigt. Also das wird auch da keinen Weg irgendwie zurückgeben, sondern es wird im Gegenteil, es wird eigentlich dahingehend noch viel, viel mehr werden. Ja. Wir sind natürlich im Moment noch dabei, Schulung auszuarbeiten für die Junioren, dass wir da halt die richtigen Skills auch in Zukunft haben. Ja, das wird dann eher in Richtung, wie bilde ich die Junioren aus, neben dem fachlichen Teil in zum Beispiel mehr in die Vertriebsakquise zu legen, mehr ins kritische Denken, mehr Wie überprüfe ich überhaupt Ergebnisse, mehr Schwerpunkt zu legen auf die Kommunikation etc. Und da sind natürlich auch alle Senioren angehalten, die Junioren dann dementsprechend auch so auszubilden. Das heißt, es ist eine Kombination aus, ich setze die KI-Tools ein, die zur Verfügung gestellt werden, plus ich bilde die Junioren so aus, dass sie auch in Zukunft einen großen Mehrwert bieten können.
Du hast einige Male betont, wie stark es die Geschwindigkeit erhöht, der Einsatz von KI. Due Diligence war immer so ein bisschen der kritische Faktor, der die Länge eines Deals auch bestimmt hat. Ja, ihr habt meistens der Financial ID am längsten gebraucht im Vergleich zu den Verhandlungen zum Beispiel am Ende oder wahrscheinlich auch länger als oft die Anwälte gebraucht haben. Merkst du schon, dass Deals, an denen ihr arbeitet, heute schneller über die Bühne gehen, weil ihr schneller durch seid mit eurem Teil?
Also der Gesamtprozess, das merken wir noch nicht, dass das schneller geht. Also wir merken, dass gewisse Tätigkeiten, gewisse Due Diligence Workstreams ein bisschen schneller abgehandelt werden, aber der Deal an sich, also zumindest unsere Erfahrung, der ist jetzt noch nicht schneller geworden. Da mag es auch noch ein paar andere Gründe geben, gerade die wirtschaftliche Lage im Moment. Es wird häufiger geguckt, es wird nochmal einen Monat abgewartet, nochmal geguckt, wie sind die neuen Monatswerte, wie sind die neuen Auftragseingänge, wie ist der Auftragsbestand etc. Das führt natürlich dazu, dass der Deal nicht kürzer wird. Die eigentlichen Tätigkeiten glaube ich schon, dass sie so ein Stück weit kürzer werden. Aber im Moment ist es halt noch so, die Geschwindigkeit ist das eine, wie gesagt, dieses Detaillevel ist das andere. Das heißt, diese ganzen zusätzlichen Details, die man vorher auch nicht hatte, die müssen ja auch noch zusätzlich nicht nur analysiert, sondern natürlich auch gewürdigt werden etc. Das dauert natürlich auch nochmal eine gewisse Zeit, so dass man vielleicht gar nicht so die Riesenzeitersparnis am Ende des Tages auch hat.
Das bedeutet, ihr gebt die materiellen Einspareffekte nicht 1:1 in Form von kürzeren Rechnungen an eure Kunden weiter, weil ihr nicht so viele Stunden aufschreiben könnt oder müsst, sondern ihr nehmt die Zeit, um tiefer zu analysieren, auch im Auftrag eurer Kunden, andere Sachen noch durchlaufen zu lassen durch die Simulation.
Genau, genau. Also das ist so ein bisschen, früher war, als die physischen Datenräume ausgelaufen sind, hatte auch jeder die Erwartung, jetzt müssten ja durch die virtuellen Datenräume quasi die Honorare auch in sich zusammenfallen und es dürfte nur ein Bruchteil von dem kosten. Das war auch überhaupt nicht so. Vielleicht ging die so ein Stückchen runter, aber wie gesagt, auf der anderen Seite hatte man ganz andere Möglichkeiten, jetzt Details und Informationen zu verarbeiten. Und ein Stück weit ist es jetzt eigentlich die Fortsetzung von der Entwicklung. Nochmal schneller, nochmal tiefer gehend, nochmal mehr Daten zu analysieren. Und umso heterogener natürlich die Datenquellen auch sind, umso schwieriger hat es natürlich auch eine KI, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das heißt, da kommt natürlich der Mensch wieder rein, der dann auch erstmal beurteilen muss, okay, was heißt das eigentlich? Selbst wenn ich jetzt schnell mal eine Summenseitenliste verarbeitet habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den richtigen Schluss dann draus gezogen habe, wenn ich noch 10 andere Informationen habe, die vielleicht aus anderen Systemen kommen, um erstmal zu eruieren, wie passen die Quellen eigentlich zusammen.
Glaubst du, dass es auch dauerhaft so bleiben wird, dass diese Zeitersparnis aufgefüllt wird mit more quality time, nenne ich es jetzt mal, und dass diese Zeitersparnis nicht entweder in Form von Cash bei den Beratern landet oder bei den Kunden, weil sie sagen, ich bezahle halt einfach dann 30% weniger, ich verzichte auf die more quality?
Ich glaube, das wird eine Kombination wieder sein. Vielleicht werden die Honorare ein bisschen runtergehen, aber ich glaube, der Mehrwert wird schon erkannt werden, sodass da auch wieder eine Art von Kompensation irgendwo ist. Es ist wie wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, der eine oder andere wird dann vielleicht viel günstiger irgendwie anbieten. Nachher wird aber auch viel mehr Wert auf Qualität gelegt werden. Also ich glaube, da wird sich der Markt dann auch nochmal ein bisschen sondieren, beziehungsweise auch so ein bisschen trennen. Also ich bin gespannt auf das, was da kommt, sehe aber kein großes Risiko, dass da jetzt die Berater vom Markt verschwinden, weil ich glaube, das sagen ja auch die Studien, wenn man da auch so liest, auch von BCG und McKinsey und so weiter, dass da gar nicht so wenig Mitarbeiter jetzt benötigt werden, sondern im Gegenteil, es werden eigentlich tendenziell auch teilweise mehr Mitarbeiter benötigt, um halt wirklich die Ergebnisse richtig zu interpretieren, zu würdigen etc. Und das erwarte ich bei uns irgendwo auch ein Stück weit.
Du hast also nicht Angst um deinen Job, dass deine Erfahrung im Prinzip ersetzt werden kann durch einen jungen, KI-orientierten Mitarbeiter, der die Anforderungen der Kunden aufnimmt und dann durch die KI jagt und letztlich das abliefert, dank der KI, was du mit deiner Erfahrung bis jetzt geliefert hast?
Nee, ich sehe da gar keine, also gerade für die Senioren sehe ich da überhaupt kein Risiko oder keine große Gefahr. Natürlich wird das irgendwo ein Stück weit eine Kombination aus KI und Mensch in Zukunft werden, aber gerade für diejenigen, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, die wirst du, glaube ich, meines Erachtens immer brauchen, ein Stück weit, egal welches Tool man irgendwo einsetzt. Und ich glaube, es ist wichtig einfach nur, dass man sich dem KI-Thema auch offen gegenüberstellt und sich da nicht verschließt und sagt, wie du es am Anfang gesagt hast, ich habe ich schon immer so gemacht, mache ich so weiter, sondern da einfach die neuesten Techniken irgendwo ein Stück weit mitnimmt und dann daraus die positiven Sachen sich herauszieht und das kombiniert mit dem Erfahrungsschatz.
Das Krasse ist ja, du sprichst hier von einer extrem Weiterentwicklung. Wir sprechen über einen Zeitraum von vielleicht 12, 18 Monaten, ja, in denen sich die Welt komplett geändert hat, in denen ihr plötzlich Dinge tun könnt, von denen du sagtest, habt ihr vorher 20 Jahre lang geträumt, die waren plötzlich da und wird immer besser. Ich würde es trotzdem mal gerne versuchen, wenn wir jetzt mal 6 oder 12 Monate weiter nach vorne schauen, die Dinge entwickeln sich rasant weiter. Was erwartest du von der nächsten Stufe der KI-Adaption? Was kommt da noch rein, auf das du vielleicht seit 25 Jahren schon wartest?
Das ist eine spannende Frage. Da fehlt mir auch so ein bisschen die Kreativität, dass ich sage, da kommt jetzt nochmal so ein riesen Gamechanger. Ich glaube, das, was jetzt entwickelt wurde, zum Beispiel Claude, da werden viele ein Stück weit wahrscheinlich aufholen. Ja, sind ja auch viele dran, OpenAI, Microsoft und so weiter, dass die da irgendwo ein Stück weit diese Lücke dann wieder schließen und dann vielleicht noch ein paar Sachen dann auch besser machen. Ist das dann so ein revolutionärer oder so eine revolutionäre Änderung wie in den letzten 6 bis 12 Monaten? Glaube ich ehrlich gesagt persönlich nicht dran. Das wird punktuell eine Weiterentwicklung sein, aber jetzt nicht nochmal on top so ein Game Changer, weil das, was wir jetzt schon haben, schon, glaube ich, sehr, sehr viel ist. Und wenn man das richtig einsetzt, und ich glaube, die meisten setzen es noch nicht richtig ein, wird man schon merken, dass das eine Riesenentwicklung ist. Aber dass man jetzt in dem Rhythmus quasi immer wieder solche revolutionären Änderungen hat, das glaube ich nicht.
Also KI in der Transaktionsberatung eher eine Sprunginnovation, die jetzt durchgelaufen ist und jetzt kommen wir in das Zeitalter der inkrementellen Verbesserungen.
Das finde ich eine schöne Beschreibung. Ja, eine Sprunginnovation trifft es, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, wie damals von physischen auf den virtuellen Datenraum, sind wir jetzt quasi vom Menschen ein Stück weit auf die KI. Und jetzt heißt es erstmal, diese Tools richtig zu nutzen, richtig zu implementieren und richtig anzuwenden. Und bevor dann die nächste Innovation quasi kommt.
Was du nicht erwähnt hast, damals hat es euch ja direkt was gebracht als Berater. Der Vormarsch der virtuellen Datenräume, ihr musstet nicht mehr so viel reisen. Ihr konntet mehr zu Hause übernachten. Ihr musstet nicht mehr wochenlang in irgendwelchen Hotels übernachten und in stickigen Datenräumen sitzen bis um 12 Uhr, weil ihr eh nichts anderes zu tun hattet. Das hat damals mehr Benefit gebracht als jetzt die KI, oder? So fürs persönliche Leben, fürs Privatleben.
Ja, es ist ja wie immer, es hat immer seine Vor- und Nachteile. Es gab natürlich auch positive Sachen an gewissen Tätigkeiten. Früher, klar, das Reisen ist deutlich weniger geworden. Die Interaktion mit Menschen war aber auch früher mehr. Das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Stück weit durch KI nochmal ein bisschen weniger. Man interagiert halt mehr mit der KI als mit den Menschen. Also das hat deutlich abgenommen. Ist das positiv? Weiß ich nicht. Abnahme der Reisetätigkeiten? Ja. Interaktion der Menschen? Nein. Also von daher hat das immer so einen gewissen beidseitigen Effekt.
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir beide uns hier noch persönlich begegnet sind und wir noch nicht mit unseren beiden KI-Agenten das Ding durchziehen lassen, während wir beide individuell an was anderem arbeiten. Lieber Jochen, ich fand es super interessant, was du uns hier mitgebracht hast. Bestimmt auch für sehr viele Leute, die uns heute zugehört haben. Danke für deinen Besuch und deine Offenheit.
Vielen Dank, Michael. Sehr gerne.
Das war unsere erste, aber ich glaube ziemlich sicher nicht die letzte Zwischenbilanz des KI-Rollouts in der Transaktionsberatung. Auch wenn wir einen großen Sprung hinter uns haben, werden jetzt die inkrementellen Verbesserungen auch die eine oder andere Frage aufwerfen, der wir uns hier bestimmt noch widmen können. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball, liebe Freunde unseres Podcasts. Für heute lassen wir es aber gut sein. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch eine erfolgreiche zweite Wochenhälfte. Bis bald wieder. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com